Ich begrüße Sie sehr herzlich, bedanke mich für die einführenden Worte zu meiner Person und betrachte das als eine große Ehre, und das sage ich nicht so dahin, dass ich vor Ihnen, die Sie eigentlich das Thema, um die es hier heute geht, wahrscheinlich besser verstehen als ich, sprechen darf. Und ich hoffe, dass wir einen produktiven Tag haben, der dem Landkreis ein Stück das Thema konkretisiert und voranbringt. Wir werden heute wahrscheinlich noch im Laufe des Tages von dem einen oder anderen Blitz getroffen werden. Aber ich möchte damit beginnen, dass ich heute Morgen vom Blitz getroffen worden bin und gedacht habe, ich muss ganz anders anfangen, als ich mir das gedacht hatte. Was ist das gewesen? Ich habe heute Morgen gedacht, was wir hier erleben, ist so etwas wie ein soziales Wunder. Sie sehen, dass ich uralt bin. Das heißt, ich komme aus einer Zeit, wo die Themen, die Ihnen fast schon geläufig sind, Inklusion, Diversität, Vielfalt, das, was Ihnen gewohnt ist, in meiner Jugend, in meiner Kindheit, natürlich weit entfernt davon war, eine soziale Realität zu sein. Und ich habe heute Morgen gedacht, ich möchte Ihnen als erstes deutlich machen, wie tief der Bruch und wie wunderbar die Veränderung ist, in die wir da hineingewachsen sind. Ich erinnere mich, als ich Kind war, an Fräulein Linse. Damals hießen unverheiratete Frauen, auch wenn sie 60 waren, noch Fräulein. Glücklicherweise eine Sache, die verschwunden ist. Aber Fräulein Linse war Fürsorgerin. Und ich erinnere mich, dass sie ihre Arbeit sorgfältig machte. Aber die Menschen, mit denen sie zu tun hatte, pflegebedürftige Alte oder Behinderte, wie es damals hieß, dass sie diese Menschen wie Objekte verwaltete. Und das weist noch weiter darauf zurück, dass in meine Lebenszeit noch hineingehört, dass Menschen, die alt und pflegebedürftig waren und Menschen mit Behinderung im Nationalsozialismus auch umgebracht worden sind. Hadamar ist nicht sehr weit von mir. Und das ist das, was mir heute Morgen so vor die Augen getreten ist. Jetzt spricht hier ein Sozialdezernent, der eine ganz andere Kultur repräsentiert. Und das, glaube ich, kann uns glücklich machen. Erst einmal, dass wir ganz woanders angekommen sind, dass die Menschen, von denen hier die Rede sein soll, nicht mehr Objekte sind, sondern Subjekte ihres eigenen Handelns, die das, was wir hier in Gang zu setzen versuchen, nicht nur beobachten, sondern mittragen. Nur dann kann von Inklusion die Rede sein, zu Recht die Rede sein, wenn es uns gelingt, das zu realisieren, was ja schon in diesem Publikum hier Realität ist, dass die Betroffenen, dass die Menschen, die Angehörige sind, dass die Menschen, die sich mit der Thematik befassen, von Inklusion als von etwas reden, worin die, von denen die Rede ist, handelnde Subjekte, Mitentscheidende sind. Und ich wollte Ihnen versuchen, das als erstes deutlich zu machen, wie tief der Wandel ist, die diese Gesellschaft an diesem Punkt hinter sich gebracht hat. Und es ist ein großer, langer Weg. Und jetzt ist es wunderbar, dass der Landkreis diesen Weg noch mit diesem Projekt ein Stück weitergehen will. Und ich bin ziemlich sicher, dass das auch erfolgreich sein wird. Ich habe 4 kurze Punkte. Der erste heißt, es passiert viel im Landkreis. Das, was ich mitkriege, was sicher nicht alles ist, und Sie repräsentieren ja oder vertreten und da sind für Einrichtungen da, die mit solchen Thematiken befasst sind. Aber ich sehe, dass dieser Landkreis einen Armutsbericht hat. Und dass die Landrätin gesagt hat, dass dieser Armutsbericht als Teil eines Monitorings zu betrachten ist, das einen Prozess anstoßen kann. Ich glaube nicht, dass jeder Landkreis in Deutschland einen solchen Armutsbericht hat. Es gab das Forum Vielfalt im April dieses Jahres im Netanja-Saal, bei dem es um die Frage nach Diversität in diesem Landkreis ist. Nochmal, wie neu ist das eigentlich und wie sehr können wir darüber froh sein, dass solche Themen im Zentrum der Gesellschaft angekommen sind. Und schließlich, da kann man nur gewissermaßen mit schattenhaften Erinnerungen oder Assoziationen arbeiten, wie viel passiert in diesem Landkreis schon, in nachbarschaftlichen, in freundschaftlichen, in institutionalen Zusammenhängen, die gar nicht im Einzelnen zu zählen und wahrzunehmen sind. Es passiert das, von dem Michaela Fink eben gesprochen hat, schon in diesem Landkreis sehr viel mehr, als es vielleicht auf den ersten Blick scheinen mag. Der zweite Punkt spricht über die Aktualität unseres Themas. Gerade finden statt die Special Olympics in Berlin in dieser Woche vom 17. Juni bis zum 25. Juni. Das ist die größte Inklusionsveranstaltung, wenn man so will, die unter dem Motto zusammen unschlagbar stattfindet. 7000 Athletinnen und Athleten aus 190 Nationen in 28 Sportarten. Der offizielle Eid lautet: Menschen, ich will gewinnen, doch wenn ich nicht gewinne, so will ich mutig mein Bestes geben. Es ist eine Special Olympics für Menschen mit geistiger Behinderung und anderen Behinderungen. Und es ist irgendwie toll, dass das in diesem Augenblick, wo wir uns hier zu der Thematik Inklusion versammelt, in Berlin stattfindet. Ich erinnere daran, um noch einmal wieder an das Wunder dieser Veranstaltung anzuknüpfen, dass in den 60er Jahren es in den USA noch so war, dass Menschen mit geistiger Behinderung an Sommercamps der öffentlichen Schulen nicht teilhaben durften, nicht teilnehmen durften. Und jetzt habe ich im Fernsehen gesehen, eine Goldmedaillengewinnerin der Leichtathletik, alt geworden, im Rollstuhl, die eine junge Frau mit einer geistigen Behinderung als Leichtathletin schult und unterstützt. Was für eine Veränderung ist das eigentlich? Ich glaube, das ist etwas, was zu feiern ist und woran wir mit dieser Veranstaltung anzuknüpfen versuchen. Auf der anderen Seite ist der Landkreis natürlich noch nicht das Paradies, sondern wir sind allenfalls auf dem Weg dahin. Ich rufe in Erinnerung, dass in Chemnitz vor einigen Tagen ein Mensch gefunden worden ist, der 1,5 Jahre tot in seiner Wohnung gelegen hat. In einem Mehrfamilienhaus. Es gab sogar eine Pflegeeinrichtung in dieser Anlage. 1,5 Jahre, bis schließlich irgendjemand gesagt hat, der Wäscheständer da auf dem Balkon, der ist ja inzwischen schon ganz schmutzig, da müssen wir doch mal die Polizei fragen, was da eigentlich passiert ist. Es ist ein Beispiel, an dem die Isolation, die Einsamkeit, die Verlassenheit von Menschen gerade im Alter, aber natürlich auch von Menschen mit Behinderungen deutlich wird. Ich denke, dass und hoffe, dass so etwas nicht in diesem Landkreis passieren kann. Aber das Beispiel erinnert daran, dass auch in diesem Landkreis, und Herr Ide hat das in seinen Worten in Erinnerung gebracht, dass in diesem Landkreis die Zahl der Menschen, die allein sind und die einsam sind, viel größer ist, als es sein dürfte. Und deswegen ist diese Veranstaltung wichtig. Es ist sehr viel verschwunden, was Gemeinschaft, Nachbarschaft ausgemacht hat. Also man kann den Blick irgendwo hinschweifen lassen. Ich erinnere mich an griechische Dörfer, in denen abends, sag ich mal, das ganze Dorf an der Straße entlang Kaffee trank oder Wäschestücke ausbesserte. Und es ist ein großes allgemeines Summen der Gemeinschaftlichkeit über diesem Ort gab. Und ich erinnere mich an viele kleine Bars in Italien, wo ich oft bin, wo einfach nachmittags, abends alte Menschen mit jungen Menschen zusammensitzen und ihr Viertelchen trinken. Sehr viele Formen der Gemeinschaftlichkeit und der Erfahrung gemeinschaftlichen Alltags sind dabei zu verschwinden. Die freiwilligen Feuerwehren klagen über Nachwuchsmangel, die Sportvereine etc. etc. Also da ist eine große Aufgabe, die vor uns liegt, und dafür kann es keine Rezepte geben, aber es kann so eine Veranstaltung wie diese die Erinnerung daran stärken, dass wir die Frage, wie kann eine neue Gemeinschaftlichkeit die wachsende Isolation und Vereinzelung der Menschen aufzubrechen helfen. Die traditionelle Form der Familie verschwindet oder wird zu einem Randphänomen, und wir sehen, dass neue Formen des Lebens, des gemeinsamen Lebens entstehen, und ich glaube, der Landkreis tut gut daran, was ja auch geschieht, solche neuen Formen gemeinsamen Wohnens und gemeinsamen Lebens zu fördern, die nach dem kommen, was in meiner Jugend, sagen wir noch, das dogmatische Einzelbeispiel des Lebens war, nämlich die Kleinfamilie, und jeder, der nicht da drin war, war irgendwie in der Gefahr, als Randfigur zu verkümmern, wie Fräulein Linse, von der ich vorhin gesprochen habe. Der dritte Punkt. Wir können nicht übersehen, dass wir in eine Krisengesellschaft hineinrutschen. Ich möchte von vornherein sagen, das kann man zum Horrorszenario machen, oder man kann versuchen zu fragen, welche Chancen in diesen neuen Krisen, mit denen wir zu tun haben, verborgen sind. Vielleicht für unseren Kontext am deutlichsten und am schärfsten spürbar die Krise im Pflegebereich, wo die Vorsitzende der Pflegeberufsgemeinschaft selbst gesagt hat, wir finden uns nicht mehr in einem Pflegenotstand, sondern in einer Pflegekatastrophe. Und alle, die mit diesem Bereich zu tun haben, wissen, dass das Personal und dass das Geld fehlt. Und wenn zwei Minister, Herr Heil und Frau Baerbock, nach Brasilien fahren, um dort Pflegekräfte anzuwerben, dann hat das zumindest einen Beigeschmack. Einerseits ein Beigeschmack, der daran liegt, dass das natürlich höchstens ein paar hundert Menschen sind, die unser Pflegeproblem nicht lösen. Und zweitens, dass die Frage, ob ich mir das für mich vorstellen kann, als alter pflegebedürftiger Mensch von jungen Menschen aus der dritten Welt gepflegt zu werden. Ist das eine Wiederkehr des Kolonialismus oder was ist das eigentlich? Es ist zumindest ein Verweis darauf, dass unser Pflegenotstand, unsere Pflegekatastrophe mit jedem Tag größer wird. Wir werden in einigen Jahren 600.000 Pflegebedürftige haben und es werden 400.000 Pflegekräfte fehlen. Wie gehen wir damit um? Was ist die Antwort darauf? Wird es ein neuer Plan aus irgendeinem Ministerium sein? Oder werden wir uns aufmachen, ich komme auf diese Frage noch, und neue Wege zu gehen versuchen? Wir haben auch so etwas wie eine Krise der Wohlstandsgesellschaft. In meinem Leben, das im Zweiten Weltkrieg begonnen hat, ist eigentlich die Grunderfahrung gewesen, es ist immer alles mehr geworden. Mehr Geld, mehr Ferien, mehr Mobilität, etc. etc. Und jetzt sind wir vielleicht an einem Punkt, wo dieses Modell des Wachstums bricht. Und da kann man sozusagen anfangen, sich die Haare zu raufen, oder man kann sich die Frage stellen, was ist da drin, was uns vielleicht auch zu neuen Aufbrüchen und Möglichkeiten ermuntert. Für mich ist die Frage, die entscheidende Frage im Blick auf das Thema dieser Veranstaltung, ist die Idee der Inklusion das Kind einer Wohlstandsgesellschaft? Naja, das gönnen wir uns auch noch. Oder ist es gerade mehr als das? Und ist es so, das wäre meine Vermutung und meine Hoffnung zugleich, dass die Inklusion von Menschen, die bisher draußen gestanden haben, die Gesellschaft bereichert, nicht im Sinne des Geldes, aber doch im Sinne einer kulturellen Bereicherung, weil mit einmal deutlich wird, dass das, was uns bevorsteht, Zeiten der Schwäche und der Krise sein werden und dass die Menschen, bei denen es um Inklusion geht, viel Erfahrung mit Schwäche und Krise haben und dass sie deswegen in diesem Kontext nicht nur die freundlich mit Einbezogenen sind, sondern vielleicht diejenigen, die uns viel zu sagen haben zu dem, was Krisen sind und wie man mit Krisen umgeht. Wir leben vielleicht auch im gleichen Augenblick in einer Situation, in der die Gefahr der Altersdiskriminierung wächst. Noch ist das nicht sichtbar, aber das fängt an damit, dass in den nächsten Generationen die Renten für Alte niedrig sein werden und dass dahinter ein Prozess steckt, der uns beunruhigen sollte. In den Gesellschaften, in denen Michaela Fink und Jonas Metzger mit mir zusammen geforscht haben, hat das Alter eine hohe Bedeutung, weil die Alten wichtig sind, weil sie für die Frage, welches Saatgut ist wann auszusäen, welche Wolkenformation deutet ein Unwetter an und was hat es mit der Geschichte unseres Dorfes auf sich, dass das immer klar gemacht hat, die Alten sind unverzichtbar, wir kommen überhaupt nicht über die Runden ohne sie. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der die Gefahr besteht, dass die Alten konfrontiert sind mit einer ständigen Erneuerung von allem und jedem und mit der Feststellung, dass das, was sie gelernt haben, nichts mehr wert ist. Das Beispiel der Digitalisierung, der hochgerühmten und ja auch wichtigen Digitalisierung, ist eines, das uns auch deutlich machen kann, dass darin die Diskriminierung von Menschen, die nicht so schnell sind, stecken kann, sodass wir damit vorsichtig umgehen müssen und uns fragen, wen lassen wir an sich hinter uns, wenn da jemand im dritten Stock pflegebedürftig oder schwer eingeschränkt lebt und kein Online-Banking beherrscht, wie kommt er eigentlich an seine Rente oder sie? Also die Frage, das nach vorwärts, vorne stürmende digitale Modell ist eines, das die Gefahr einschließt, dass Menschen zurückbleiben. Und ich glaube auch, dass die Folgen der Klimakrise ein Stück scheinen wir in diesen Tagen am eigenen Leib zu erfahren, etwas ist, was ihre Arbeit und das Thema der Inklusion nicht unberührt lassen wird. Lassen Sie mich ganz kurz über den Tellerrand hinwegschauen. Ich glaube, dass das wichtig ist und uns gut tut. 100 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht infolge von Dürre und Überschwemmung. Es ist, glaube ich, für uns moralisch nicht erträglich, wenn wir das ausblenden aus der Frage nach einer inklusiven Gesellschaft. Die kann man nicht nur nach innen feiern und vergessen, was draußen los ist. Im Ahrtal hat es diese Klimakatastrophe gegeben. Sie erinnern sich. Und Sie erinnern sich vielleicht daran, dass da 134 Menschen gestorben sind, darunter 12 Menschen mit Behinderung, die nicht gerettet werden konnten, weil nur ein Mensch in der Einrichtung tätig war. Also im Großen wie im Kleinen wird die Klimakatastrophe etwas sein, was unseren Alltag berührt. Das spürt inzwischen jeder. Aber es ist die Frage, ob dann in krisenhafter Zuspitzung Inklusion noch gilt oder ob dann der Satz an die Stelle tritt, das können wir uns im Grunde genommen nicht mehr leisten. Das ist wichtig. Und deswegen wird die Inklusion gewissermaßen zum Schlüssel des Verständnisses dieser Gesellschaft. Wenn wir das nicht hinkriegen, auch unter Krisenbedingungen, dann ist die Idee gescheitert und andererseits ins Freundliche und ins Positive gewendet. Diejenigen, die da inkludiert werden, sind die Menschen mit Krisenerfahrung. Sie können uns zum Wegweiser für den Umgang mit Krisen werden. Guterres, der UN-Generalsekretär, hat gesagt, wir befinden uns auf einer rasenden Fahrt in den Abgrund und wir sind immer noch mit dem rechten Fuß auf dem Gashebel bei dieser rasenden Fahrt bergab. Und ich denke, dass diese Frage mit in diese Tagung, mit in dieses Projekt, mit in die Zukunft des Landkreises Gießen gehört. Wir müssen uns vorbereiten auf die Frage, was wird mit uns geschehen und was wird mit denen geschehen, die schwächer sind. Und deswegen mein vierter Punkt. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Dienstleistungsgesellschaft, so wie wir sie kennen, an ihr Ende gekommen ist. Wenn ich mich erinnere, dann ist es so, dass in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer die Idee gewesen ist, wir haben ein soziales Problem, was machen wir, wir schaffen einen neuen sozialen Dienst, wir holen uns Profis und wir geben Geld aus und schon ist das Problem verschwunden. Wir sehen jetzt beginnend bei der Pflegekatastrophe und endend bei der Tatsache, dass es kein Personal für Kitas gibt. Wir sehen, dass dieses Modell des Wachstums des Dienstleistungssektors an seine Grenzen kommt. Wir werden das Geld nicht haben und wir werden das Personal nicht haben, um diesen Zug weiterfahren zu lassen. Wir werden die Dienstleistungen brauchen, keine Angst. Aber wir werden die sozialen Probleme, mit denen wir zu tun haben und zu tun bekommen, nicht mehr mit dem alten Modell, wir machen eine professionelle Dienstleistung und schon ist das Problem weg. Wir werden damit nicht mehr über die Runden kommen. Und ich glaube, dass deswegen die Idee, die so durch die Welt geistert, der sorgenden Gesellschaft, der Caring Society, umarmen müssen, um neue Wege zu finden. Und das ist nicht nur eine Reaktion, die gewissermaßen depressiv sagt, es gibt leider keine anderen Möglichkeiten mehr, sondern es geht darum, die Möglichkeiten der Befreiung darin zu sehen. Ich komme an das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, zurück, auf das, was ist an informellen, lebendigen Geschichten der gegenseitigen Hilfe schon längst gibt. Und wir werden in der Zukunft, die sich für uns jetzt ankündigt, damit uns befreunden müssen, im schönsten Sinne des Wortes befreunden, dass wir entdecken, was wir als Bürgerinnen und Bürger alles selber können. Das heißt nicht, der Staat darf seine Leistungen gern kürzen, die Bürger machen das schon. Aber der umgekehrte Satz gilt, dass wir die vielen sozialen Probleme, mit denen wir zu tun haben und zu tun haben werden, nicht ohne unser nachbarschaftliches, freundschaftliches, zivilgesellschaftliches Engagement werden lösen können. Es wird nicht funktionieren. Und das Schöne ist ja, Norbert Blüm hat mal gesagt, pflegen kann jeder. Gut, da werden die Profis sagen, naja, das ist nun wirklich nicht ganz richtig so. Aber es ist etwas darin, was wir begreifen müssen, dass so vieles, wo heute die Nöte auftauchen, gemildert und aufgefangen werden könnte in nachbarschaftlichen und freundschaftlichen Zusammenhängen. Das ist leicht gesagt, schwer getan, aber vielleicht ist es auch gar nicht schwer getan. Als ich jetzt im März, April in Namibia gewesen bin, hat sich mein Blick verändert. Das ist gewissermaßen das, was ich Ihnen in der Schlussrunde näher bringen möchte. Diese riesigen Slumviertel, Blechhütte über Blechhütte, 400.000 allein in der Nachbarschaft von Windhoek. Man kann sagen, schrecklich, furchtbar, abreißen und die Menschen alle irgendwie in Einfamilienhäusern unterbringen. Und wir wissen gleichzeitig, dass das nicht passieren wird. Aber ich habe auch mit einem Mal gedacht, ja, wie viel Kreativität, wie viel nachbarschaftliche Kompetenz, wie viele undiplomierte zivilgesellschaftliche Fähigkeit sehe ich da eigentlich? Wieso funktioniert das eigentlich, obwohl es alles das, was wir für normal und selbstverständlich halten, nicht geht? Vielleicht können wir an dem Punkt von Afrika lernen oder uns daran erinnern, was in unseren Gesellschaften eigentlich auch existent war, nämlich die Bereitschaft zum nachbarschaftlichen Engagement, nicht unbedingt aus sentimentaler Zuneigung, sondern aus der Notwendigkeit. Und ich glaube, dass die Notwendigkeit auf dem Tisch liegt und dass wir sie ergreifen müssen, nicht als etwas, was uns bedroht, sondern weil uns damit eigentlich auch das Geschenk gemacht wird, dass wir vielleicht uns auf den anderen zubewegen, dass wir mit einem Mal Ohren und Augen öffnen für die Nöte des anderen und dann Hilfe schenken können und Hilfe auch geschenkt bekommen. Ich weiß wohl, das alles geht nicht ohne die Dienstleistungen, mit denen wir jetzt leben. Aber wir werden das andere brauchen, wenn wir über die Runden kommen wollen. Und das, wenn es das heute gelingen würde, dass wir das als etwas begreifen, was uns befreit zu einem Aufbruch, dann werden wir mit der Krise anders umgehen und vielleicht diesen Satz, den der kleine Prinz spricht: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Dieser Satz letztlich auch einer ist, der das Thema Inklusion beleuchtet. Und noch einmal, es ist nicht sozusagen der Blick des Sorgenden auf den Versorgten, sondern endlich, und das ist das Wunderbare an der Tagung, die wir hier heute zelebrieren, dass es diejenigen sind, die einmal Objekte waren, die jetzt zum Subjekt ihres Handelns und vielleicht in mancher Hinsicht zu unseren Lehrmeistern werden. Ich wünsche einen kreativen, wunderbaren, inspirierten Tag und bedanke mich für Ihr Zuhören.
Ja, vielen Dank für deinen Vortrag. Ich hätte die Frage, dass du uns nicht nur den